Hey ihr Lieben, wir haben gute Neuigkeiten für euch. Am 25.03. startet unsere 4. Staffel des Mama Fürsorge Podcasts. Also Like und Follow, um nichts mehr zu verpassen, und wir freuen uns sehr auf euch. Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Wir haben heute wieder jemanden zu Gast, und das ist die Josi von Backpack Baby. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram. Sie und ihr Mann Olaf und ihre Tochter wohnen in Thailand, und sie beschreiben immer wieder auf ihrem Kanal und sprechen ganz viel darüber, wie man es hinbekommen kann, mentale und körperliche Gesundheit und ein High-Need-Kind und viele unterschiedliche Bedürfnisse und vielleicht auch Vorerkrankungen unter einen Hut zu bekommen. Und dazu gab es zuletzt einen ganz spannenden Instagram-Post von euch zu der Frage, ob man sich vielleicht mehr auf die Regulation des Nervensystems als auf die Erfüllung der Bedürfnisse konzentrieren kann. Das klingt jetzt noch ein bisschen, man kann es noch nicht so genau greifen, und das wurde auch viel diskutiert auf eurem Kanal, und genau das wollen wir heute auch machen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi Josi.
Hi, danke für die Einladung.
Hi. Erklär uns doch mal, warum du gesagt hast, nicht jetzt gar keine Bedürfniserfüllung mehr, aber der Fokus weg von den Bedürfnissen hinterherjagen, glaube ich, so ungefähr war es beschrieben, und mehr darauf zu schauen, wie man sich regulieren kann. Wieso habt ihr da den Fokus geschwenkt?
Den haben wir geschwenkt, weil wir sind alle drei ziemlich bedürfnisstark. Das bedeutet irgendwie für uns, dass ein relativ großer Prozentsatz unserer Bedürfnisse erfüllt sein muss dafür, dass wir irgendwie so klarkommen. Und das hat im Alltag häufig bedeutet, dass einfach die Ressourcen für all die Bedürfnisse nicht gereicht haben. Und dann mussten wir immer diese schmerzhafte Entscheidung treffen, naja, wer oder was fällt jetzt hier hinten über? Und es war natürlich nicht unser Kind, sondern eher wir. Und das hat im Endeffekt immer öfter dazu geführt, dass es uns nicht ganz so gut ging, dass wir schon echt so ein bisschen gestruggelt haben. Und ich bin immer noch der Meinung, Bedürfnisse sind ganz, ganz zentral in der Elternschaft. Ich finde das einen ganz wichtigen Fokus, aber ich glaube, dass dabei eben ganz oft die Regulation vergessen wird und dass der einfach sehr viel mehr Raum eingeräumt werden sollte.
Okay, das ist ja, es geht ein bisschen in die Richtung, die die bedürfnisorientierte Orientierung oft als Kritik hört. Dass Eltern sich dann quasi auch zu sehr verausgaben, aufopfern und sich selber dabei ein bisschen vergessen, weil sie versuchen, diese ganze Bedürfniserfüllung hinzukriegen und da dann dran scheitern. Und jetzt geht ihr davon aus, wenn man sich mehr auf die Regulation konzentriert, kriegt man das besser ins Gleichgewicht. Wo siehst du denn aber den Unterschied zwischen Bedürfniserfüllung und Regulation?
Ich glaube, vor allem ist es wirklich der Unterschied liegt im Fokus. Also quasi richte ich alles danach aus, sind die Bedürfnisse erfüllt, oder richte ich es danach aus, wir schauen auf die Regulation, da hängen natürlich die Bedürfnisse mit zusammen. Mit unerfüllten Bedürfnissen bin ich nicht reguliert. Es geht also eher darum, was ist der Fokuspunkt und welchem Fokuspunkt ordne ich quasi meine Strategien unter. Und Regulation kann ja auch sehr durch ganz klare, also durch so körperliche Tools und Übungen erreicht werden. Das ist in Stresssituationen nochmal so eine Sache, aber es geht ja darum, generell so reguliert zu sein, dass ich eben mit diesen Stresssituationen, wenn sie dann auftauchen, besser umgehen kann, dass ich da besser rauskommen kann und dann reagieren kann.
Ja, also mich hat das total angesprochen. Ich habe mich da sofort irgendwie wiedererkannt. Das war ja auch eine Diskussion, ob das nur neurodiverse Menschen verstehen, diesen Unterschied. Also ich bin es nicht, und ich habe es ganz gut verstanden, weil ich eben also in meiner Wochenbettdepression auch das Gefühl hatte, jetzt noch irgendwie Bedürfnisse befriedigen zu müssen über das reine Überleben manchmal hinaus. Also das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich kann das so nachvollziehen, dass man sagt, man muss erstmal wieder das Nervensystem so ein bisschen dahin bekommen, dass man in der Beziehung überhaupt wieder ankommen kann. Ne? Also deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte euch das so gerne dazu einladen, weil ich glaube, dass es ganz oft das ist, was wir auch hören, wenn wir in Gesprächen sind, wenn wir über unser Thema sprechen. So, ich bin so nervös, ich bin so unausgeglichen, dass mir das alles so wahnsinnig schwer fällt.
Ja, und ich glaube, also ganz oft wird das eigentlich mit erwähnt. Also so, es ist ja schon ein häufiger Tipp, auch so von Eltern, Coaches oder Instagram-Accounts, atme doch erstmal durch oder sammle dich erstmal oder fühle deine Gefühle im Körper. Aber ich habe das nie so ganz verstanden. Ich habe irgendwie für mich diesen Begriff gebraucht, um wirklich zu begreifen, was ist denn das hier? Was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Um das dann umsetzen zu können. Ich habe dann immer so panisch so ein bisschen geatmet und gedacht, okay, jetzt reagiere ich den Bedürfnissen hinterher, schnell irgendwie Essen machen, weiß ich nicht was. Und war dann doch gar nicht so sehr bei mir, wie es eigentlich gebraucht hätte.
Mir ging es mit der Achtsamkeit so. Also die Achtsamkeit läuft ja auch genau in diese Richtung, dass man eben sich spürt und das. Und immer wenn ich in diesen ganzen Eltern, Beziehungsratgebern gelesen habe, man muss achtsam mit sich sein. Was braucht man selbst? Wie kriegt man sich entspannt? Der Begriff, den habe ich gar nicht richtig greifen können. Was will das jetzt von mir? Was heißt denn bitte Achtsamkeit, oder? Und ich muss auch sagen, ich kann mit dem Regulationsbegriff besser, denke aber, dass da eben die Überschneidungen sehr groß sind. Aber ich verstehe den Ansatz, dass einem das mit dem Regulieren besser helfen kann, weil es irgendwie inzwischen haben wir so viel über Regulation gelernt. Und also jetzt in unserer Bubble wird es so viel besprochen, dass es sich mehr anfühlt wie ein wirkliches Werkzeug, denke ich. Etwas, wo man wirklich aktiven Fokus drauf legen kann und sagen kann, das kann ich tun, während Achtsamkeit sich nicht so anfühlt, als wenn man irgendwas tun könnte. So.
Genau, und darum geht es ja gerade so, ne, ja. Als Eltern, wir sind oft irgendwie übermüdet, das ist für die Regulation nicht toll und Bedürfnisse sind dann eben auch nicht erfüllt. Also es sind irgendwie, dann sind wir oft hungrig oder ne, gestresst. Das sind so viele Dinge, so viele Baustellen manchmal, die man scheinbar hinterherrennt oder die man überblicken muss, dass ich es manchmal schwierig finde, da zum Beispiel die Dringlichkeiten zu sortieren. Und mir ist es sehr hilfreich, diesen Begriff zu haben und zu wissen, okay, ich kann da mich immer wieder zurückholen, ich kann da immer wieder den Fokus drauf haben und dann kann ich irgendwie mit mir und der Situation umgehen.
Mhm. Ja, du wirst handlungsfähiger.
Ich werde handlungsfähiger, genau, ganz praktikabel einfach.
Mhm. Ja, weil diese Ohnmacht, ne, gar nicht mehr irgendwas tun zu können vor lauter Stress, vor lauter Überforderung oder einfach so unbefriedigten Bedürfnissen auf allen Seiten, das kannst du blockieren und bei uns führt es dann immer zum Lautwerden, zu Streit und zu Tränen bei den Kindern und auch bei mir manchmal, ne? Und deswegen hat mir der Ansatz auch so gut gefallen. Er ist ein bisschen technischer als der Begriff der Achtsamkeit. Und ich finde es schön, wenn uns Worte manchmal helfen, im Leben wirklich was zu ändern. Wenn wir endlich einen Begriff haben, ich habe letztens darüber geredet, dass jemand den Begriff Overtouch neu gelernt hat, ne? Dass man sich so fühlt, weil man das Kind einen ständig an einem ist, gerade wenn sie neugeboren sind und so, und dass man dann gar nicht mehr berührt werden will. Und wenn man dafür einen Begriff hat, dann kann man sein Gefühl viel besser ausdrücken. Und jetzt ist es, für mich ist das auch sowas mit dieser Regulation. Wenn man halt sehr manchmal verkopft an Sachen rangeht, so wie ich, helfen mir Begriffe wahnsinnig weiter. Und deswegen bin ich vielleicht auch, ich mag Sprache sehr gern, weil man da so viel, doch, vielleicht ist es der eine Begriff, den jetzt jemand bei euch gelesen oder gehört hat und sich reingedacht hat und dachte, boah, jetzt ändert sich bei uns wirklich was.
Ja, das ist auch, ich bin ja studierte Philosophin und hatte einen Fokus auf Sprachphilosophie, also mit Sprache holst du mich sehr ab. Und das ist es genau, es ist einfach, Sprache kann so mächtig sein. Es gab ganz viele Kommentare in die Richtung, ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Bedürfnisse, die erfüllt sind, die regulieren ja dann. Also eigentlich ist es doch quasi eine Soße. Und das mag für manche auch so sein, aber ich glaube schon, dass diese Unterscheidung in den Begriffen einfach im Kopf, in der Praxis ist es ja so unterschiedlich gar nicht, eben helfen kann.
Ja, wir versuchen immer unseren Kindern alles kindgerecht und mit den richtigen Begriffen zu erklären und manchmal vergessen wir vielleicht uns, irgendwie Begrifflichkeit zu schaffen für neue Gefühle, die kommen, wenn wir Mutter werden. Also ich meine, jetzt sind bei uns alle Kinder schon ein bisschen älter, aber das ist ja auch Prozess, ne, bis man sich da reindenkt in diese Gefühlswelt neu.
Ja, gerade weil ich fand immer so dieses, was ich mag am bedürfnisorientierten Ansatz ist, dass eben die Bedürfnisse aller relevant sind und aller zählen, aber ich fand eben die Umsetzung so schwierig zu schauen, na, aber wie schaffe ich denn das? Wie kriege ich denn das alles unter einen Hut? Dabei finde ich das ganz hilfreich zu schauen, okay, aber ich kann ganz praktisch auch mal ganz rein körperlich daran gehen und dann weiterschauen.
Beim Bedürfnisorientierten ist ja auch für viele, die jetzt auch vielleicht nicht irgendwie fachlich den Hintergrund haben, haben tatsächlich auch der Bedürfnisbegriff selber noch ein Problem, muss man auch sagen. Wobei wir vielleicht der ein oder andere dann wirklich mit dem Regulationsbegriff mehr anfangen, weil Bedürfnisse, es gibt ja auch so viele verschiedene Theorien dazu, was denn jetzt, wie die Bedürfnisse heißen oder was denn alles gibt und die psychischen und die körperlichen und die sozialen und die emotionalen. Manche haben 4, manche haben 9, dann gibt es eine Bedürfnispyramide, die ist aber irgendwie in sich übergreifend, bedingen sich wieder unter. Also es ist ja schon ein, wenn man es aufmacht, wird es ja sehr groß. Und dann steht man da und was ist jetzt das Bedürfnis? Und dann lernen wir ja auch nicht zu sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis. Also muss man noch Wunsch und Bedürfnis ist irgendwie auseinanderklauben, wo ja auch wieder viele dran scheitern, weil ein Kind hat kein Bedürfnis nach Schokolade. Also so. Aber sie haben einen sehr großen Wunsch nach Schokolade. Das ist also sehr, sehr komplex. Regulation ist natürlich auch sehr komplex, aber es ist prinzipiell mal eine Sache, die sich auf eine bestimmte Ebene fokussiert, die dann Möglichkeiten und Raum für das andere schafft. Das, also so könnte man es ein bisschen auch dem Ganzen vorgelagert schon sehen, weil es die Bedingungen schafft, die dann für die bedürfnis- oder auch beziehungsorientierte Elternschaft oder das Zugewandte auf Augenhöhe, die Kraft, die man braucht, quasi dann liefert, oder? So wäre es jetzt für mich irgendwie.
Ja, so habe ich das auch für mich verstanden. Und ich finde, so, wir lernen als Eltern so viel über Co-Regulation unserer Kinder. Also eigentlich sind wir da gar nicht so weit weg. Mhm. Und dann hören wir aber irgendwie auf oder oft auf. Und ich finde also eigentlich so, dass ich merke, nee, also das darf ich mit mir auch tun und dieser Fokus darf für mich auch da sein, kann ein totaler Gamechanger sein. Mhm.
Ja. Es trifft auch das, was ich zum Beispiel ganz oft den Eltern erkläre in so in diesen Wutsituationen oder wenn Kinder gerade in der Autonomiephase oder halt also einfach in sehr emotional aufgeladenen Situationen, wo dann ganz oft so gesucht wird und erklärt wird und was ist denn jetzt los mit dir? Da wird die Suche nach dem Bedürfnis oder dem, was gerade falsch gelaufen ist oder nach dem Verständnis und der Beziehung und wird nicht die Regulation vorgelagert und wo ich dann immer erkläre, erst müsst ihr wieder zu euch kommen, das Kind muss wieder zu sich kommen, ihr müsst eben du dich regulieren, ihr müsst euch co-regulieren, ihr müsst erst wieder in euren Körper zurückfinden, diese Emotionen freilassen können und dann könnt ihr über die Situation sprechen, quasi so. Also so ist es dann ganz alltagspraktisch. Wie hat sich euer Alltag verändert, seitdem ihr diesen Fokus verändert habt?
Sehr, beziehungsweise ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass wir regulierter waren und dann auf den Alltag geguckt haben und gedacht haben, ach Mensch, ist ja irgendwie total entspannt geworden. Und darüber haben wir es dann so richtig verstanden und ne, so. Aber seitdem wir das so klar haben, ist es viel seltener, dass ich in der Küche stehe und total überfordert bin. Das kommt natürlich immer noch vor. Aber ich komme, wenn ich diese Überforderungssituation habe, ich komme da einfach leichter wieder raus. Ich habe inzwischen einfach Tools, wie ich wirklich mich körperlich da leichter wieder rausziehen kann. Ich merke einfach, dass ich von ganz unterschiedlichen Sachen nicht mehr so sehr gestresst bin oder dass ich, dass mich dieser Stress nicht so weit mitnimmt.
Hast du ganz ein alltagspraktisches Beispiel oder kannst du uns eine Übung, wie regulierst du dich in den Überforderungssituationen oder schon vorher?
Ich fange zum Beispiel an zu summen oder zu singen. Das hilft mir ganz doll, weil ich mich dann so auf die Worte konzentriere. Wenn ich mich emotional überfordert fühle, was hilft mir ganz doll, ist, mich einfach auf die Gefühle zu konzentrieren und zu visualisieren. Wie sieht dieses Gefühl aus? Wo ist das im Körper? Wenn das eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Dann komme ich erstmal aus dem Kopf raus und irgendwie in den Körper und damit kann ich mich dann so ein bisschen sortieren.
Ich laufe viel, also nicht joggen, sondern nur laufen, gehen. Seit ich das regelmäßig mache, und das ist ja auch was ganz Körperliches, aber da bin dann schon schnell unterwegs und dann merke ich bin so einfach bei meinem Körper. Naturkörper ich so. Das funktioniert bei mir präventiv ganz gut. Und tatsächlich, wenn es hier mal ganz schlimm ist und ich die Möglichkeit habe, 10 Minuten im Block laufen zu können, dann mache ich das, um wieder bei mir anzukommen. Und das habe ich aber auch erst durchs Tun gemerkt, wie sehr mir das hilft zum Beispiel, da einfach wieder in mir anzukommen.
Ja. Und für mich ist es auch eher so als präventive Geschichte wirklich sehr, sehr, sehr auf Schlaf zu achten. Das ist für mich einfach, das macht so einen Unterschied. Es ist natürlich auch nicht immer möglich, aber seit ich das priorisiere, und klar, ne, das kann man auch als, also ist auch Bedürfnis, aber hängt natürlich auch mit der Regulation zusammen. Und ich merke einfach, dass das einen gigantischen Unterschied macht, ob ich da jetzt drauf achte oder nicht.
Ja, wir haben jetzt in den Ferien alle viel, viel mehr geschlafen als sonst. Also die Kinder sind, Gott sei Dank, ist es nicht mehr so, dass unser Schlaf ständig gestört wird. Aber trotzdem schlafe ich im Alltag viel weniger, weil ich einfach nicht rechtzeitig ins Bett gehe. Und dann klingelt morgens der Wecker und so. Und ich war drei Wochen so viel entspannter. Und sobald das wieder losgeht, und ich merke ich das total, wie mir das fehlt, wie da einfach der Körper nicht mehr hinterherkommt.
Ja. Ja, das hatten wir ja auch im ersten Buch. Da war ja das, die Klügere gibt ab, gibt es ein eigenes Kapitel, das heißt Priorisiere Schlaf. Wo wir gesagt haben, das ist einfach, das Leben funktioniert so viel leichter. Und ja, da wissen tun wir es alle, aber manchmal meinen unsere Kinder das halt anders. Gell? Das ist natürlich schwierig. Aber ja, tatsächlich ausgeschlafen schaut die Welt schon gleich ganz anders aus. Ja. Okay. Ja, Entschuldigung, Katharina.
Nee, mach du, Michelle. Alles gut.
Kommuniziert ihr das auch irgendwie mit eurem Kind?
Oder eurem Kind? Ja, also sie kennt sich damit fast genauso gut aus wie wir inzwischen, habe ich das Gefühl. Wir reden mit ihr ganz viel über sowas, weil ich auch gerne ihr irgendwie die Strategien mitgeben will für Situationen, in denen ich eben nicht dabei bin. Und das ist für sie total unaufgeregt normal, dass man eben auch da über diese Ebene nachdenkt.
Ja, ich glaub, das kann ganz gut funktionieren, oder, für Kinder, wenn man die richtigen Worte wählt. Und dann geht's ihnen hoffentlich in, naja, sagen wir mal so 30 Jahren, sie alles einer, nicht so wie uns, dass wir uns das mühsam beibringen müssen, sondern dass es eben was ist, was wir vielleicht von klein auf schon mitgenommen haben, zumindest in Ansätzen. Ne? Also ich meine, man kann jetzt nicht alles, sag ich mal, vorprägen, aber ich hoffe immer, dass ich ein bisschen von dem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe seit meiner Depression, ein bisschen an die Kinder weitergeben kann, wie sie ja, auf ihre mentale Gesundheit mehr achten können, als es wir gelernt haben.
Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter schon erlebt, dass sie ihre Freundinnen co-reguliert hat und dass sie ganz klar, also dass sie hingegangen ist und gesagt hat, so, wir atmen jetzt einmal zusammen, möchtest du mit mir zusammen traurig sein oder drüber sprechen, wollen wir einmal hüpfen gehen, also so diese ganzen Strategien, die ich irgendwie immer mit ihr durchspreche, bei denen ich gar nicht so sicher bin, wie viel kommt da eigentlich an, ist offensichtlich was sie so gut oder so sinnvoll findet, dass sie das dann gleich anwendet und versucht, ihre Freundin da zu unterstützen. Das fand ich irgendwie so total schön.
Ja, das ist super. Da merkt man dann auch, wenn man es mit jemand anders umsetzen kann oder anbieten kann, dann ist es wirklich auch nicht irgendwie nur nachgemacht, sondern verstanden, oder? Oder so als Werkzeug nutzbar. Das ist schon sehr, sehr cool. Und da bin ich mit meinem gerade noch dran, weil ich hatte ihm letztens, also eigentlich habe ich es für einen Vortrag vorbereitet. Ihr kennt ja dieses Wasserglasbild, oder vielleicht kennt ihr es, wo man sich ein Wasserglas vorstellt und so ein bisschen visualisiert, wie die Frustration über, dass man eben kooperieren muss und dass man an sich anpassen muss und dass man teilen muss, wie das Wasserglas über den Tag steigt und man manchmal läuft es dann über und dann hat man diesen Gefühlssturm, der einen dann niederfegt. Das hatte ich für einen Vortrag für Eltern aufgezeichnet und er hat das gesehen und wollte es erklärt haben. Und habe es ihm dann erklärt und habe gesagt, man kann über den Tag immer wieder Sachen machen, um das Wasserglas wieder zu senken. Irgendwas, was einem gut tut. Und kuscheln, singen, tanzen, hüpfen, was essen. Also ich habe es versucht, ihm so zu erklären. Und dann ging er zu einem anderen Jungen hin, der auf dem Boden lag und weinte und hat gesagt, du musst dein Wasserglas ausschütten. Also er hat prinzipiell das von mir schon verstanden, aber er konnte es noch nicht in solche Worte fassen, dass es für den anderen Jungen Sinn gemacht hätte, weil der hat Gott sei Dank nicht nach dem Wasserglas gegriffen und es ausgeschüttet. Aber er wusste schon, um was es in dem Moment geht, er hatte nur noch nicht die Worte. Und das fand ich eigentlich auch ganz nett, wir müssen nur an den Worten noch üben. Aber ich finde es schön, wenn sie das so weitertragen können, sehr cool. Ja, was war das denn so für eine Diskussion, was kamen denn da so für... auf Instagram, ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt. Was war denn so dagegen?
Also ja, die häufigste Kritik war einfach, dass Leute den Unterschied nicht sehen, beziehungsweise, dass sie meinen, na, aber wieso, das ist doch sowieso Teil von bedürfnisorientierter Begleitung, das machen wir sowieso. Wo ich denke, Hut ab, wenn ihr das sowieso schon macht. Ich habe irgendwie quasi diesen Umweg über diesen Begriff auf jeden Fall gebraucht. Und ja, eben manche finden einfach, sehen da den Unterschied nicht oder sehen, glaube ich, den Mehrwert nicht, das für sich in begrifflich irgendwie zu trennen.
Mhm. Ja, aber wenn man eh damit gut ist und das einfach so klappt, dann muss man ja, also man muss ja nicht alles für alles Etiketten finden, wenn es gar nicht die Notwendigkeit hat, sag ich mal. Aber ich denke eben, dass der Gedanke, viele haben ja auch schon geschrieben, sie kennen das, dass man immer hinterher rennt den Bedürfnissen und immer mehr ja hochtourig wird zum Beispiel, und dass ihnen das schon dann auch geholfen hat. Ich fand noch ganz spannend, dass ganz viele dann gesagt, oder ich weiß nicht ganz viele, aber es wurde auch geschrieben, es ist dann eher Bindungs- und Beziehungsorientierung. Da sind wir schon wieder so sehr in den Begrifflichkeiten drin. Aber das hilft mir auch manchmal, ne? Wenn ich gucke auf die Bindung und die Beziehung zu meinem Kind, und die kann ich nur dann spüren, wenn ich mich eben auch runtergeregelt habe, oder ja. Da finde ich es halt, ich finde es total spannend, dass wir diskutieren da jetzt tief, und der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin wird vielleicht sagen, wow, krass, weil wir halt in der Bubble auch drin sind und ihr sicher sehr, sehr viel mehr noch als ich. Aber ich finde es so spannend, was da für ein Austausch stattfindet, dass das bei euch auf dem Kanal auch auf Instagram so in die Tiefe geht. Also das bewundere ich immer. Einerseits, wie offen ihr damit umgehen könnt und wie ihr das auch vermitteln könnt, und andererseits, dass dann solch tolle Gespräche entstehen und dass dann einfach Anregungen da sind, zu sagen, ich gucke mein Familienleben oder meine Gesundheit nochmal an und überlege, was da machbar ist. Also es wird so viel über die sozialen Medien geschimpft. Ich finde, euer Kanal ist so ein gutes Beispiel dafür, wie, jetzt ist doch wieder das Wort da, wie Achtsamkeit oder wie der Fokus auf diese Dinge auch da stattfinden kann.
Ja, dankeschön, das freut mich sehr. Das ist voll schön. Aber ich liebe auch tatsächlich diesen Austausch, der da entsteht, dass da wirklich, dass da so ein Interesse ist, ein gegenseitiges am einander zu verstehen und da wirklich miteinander in die Tiefe zu gehen. Ich mag das auch ganz gern, manchmal so zu dreiviertel fertig gedachte Gedanken rauszuhauen, weil das dann gemeinsam nochmal zu was Neuem wird und ich dann nochmal das von ganz anderen Perspektiven beleuchten kann mit anderen Leuten zusammen, als ich das alleine gekonnt hätte. Das finde ich echt ziemlich großartig.
Mhm. Muss ich auch sagen, ja, das ist sehr cool. Es erweitert dann auch den Horizont sehr, gell? Also so noch verschiedene Aspekte von diesen Dingen, auch diese verschiedenen Begrifflichkeiten zeigen ja eigentlich, ich würde sagen, sie haben alle eine recht ähnliche, sehr zentrale Haltung und eben mit unterschiedlichem Fokus. Ja? Also der Fokus auf Beziehung, Fokus auf Bedürfnisse, Fokus auf Regulation. Aber darunter steht ja bei allen, die das so verfolgen, diese Haltung, wir wollen eine gute Beziehung, Bindung mit unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Wir wollen gut mit uns selber sein. Also auch ein bisschen was mitschwingt, so wir wollen es anders machen als die vor uns oder was die mit uns gemacht haben. Wir wollen in eine gute Zukunft gucken. Das sind ja so viele Gemeinsamkeiten, und die dann aber halt, weil wir Individuen sind, in den unterschiedlichen Ausformungen in den Beziehungen dann auch sich ausbilden. Und wenn man sich darüber austauscht, kann man ja wieder viel über sich selber und die Familie lernen. Finde ich auch sehr, sehr, sehr cool.
Ja, und vor allem kann man schauen, was passt hier eigentlich für mich oder für uns als Familie. Und das genau. Finde ich auch so schön, dass vieles davon einfach so undogmatisch ist. So, man kann sich rausgreifen, was passt, oder vielleicht auch nur Teile davon, dass sich so zusammenbauen, wie es eben für die individuelle Familie funktioniert. Genau wie ja eine Kritik auf Insta war zum Beispiel. Ja, aber Regulation, das werden jetzt immer so diese drei Tipps geteilt, und das ist das Nonplusultra und das funktioniert nicht für alle. Aber der Witz ist ja eigentlich, dass Regulation genau wie Bedürfnisorientiertheit auf 100 verschiedenen Wegen stattfinden kann. Und ich finde das so schön, dass gerade durch diesen Austausch das so sichtbar wird, wie das geht. Also, ne, dass es eben das und jenes und welches für unterschiedliche Menschen funktionieren kann.
Ja, natürlich, eben auch die Regulation dann auch, der eine ist ein visuellerer Typ oder ein haptischer Typ, oder du hast gesagt, du singst oder summst, du spürst dich dadurch und hörst auch was vielleicht, also so gibt's auch wieder ganz verschiedene, da kann man auch wieder niemandem irgendwie was direkt so irgendwie vorschreiben, in Anführungsstrichen, so hier die drei Sachen machen, dann bist du reguliert. Da muss auch wieder jeder so ein bisschen seinen Weg finden, was reguliert mich eigentlich? Ich sage immer wieder, es gibt ja auch Leute, die in dieser Wut eben auch nicht, also oder in der starken Emotion, egal welche es ist, zum Beispiel nicht angefasst werden möchten. Das ist für die keine regulative Hilfe.
Die brauchen ja was anderes. So jemand bin ich, genau.
Ja, und wieder anderen kann das ja total gut helfen, so eine Schmetterlingsumarmung oder so festen Druck zu spüren, den Körper zu spüren. Und das muss man auch wieder für sich selber erfühlen und kann nicht das nur irgendwie eine Checkliste abarbeiten. So, und jetzt bin ich reguliert.
Genau, und genau dafür ist eben dieser Austausch so klasse, weil ich dann sehen kann, das kann auch funktionieren und das ist eine Möglichkeit und das ist eine Möglichkeit. Und dann kann ich das so abklopfen für mich.
Ja. Ja, perfekt, genau.
Ich habe noch zum Schluss hin eine Frage, weil wir haben hier im Podcast auch immer mal wieder, sprechen wir mit Eltern, vorwiegend Müttern, die in anderen Ländern leben und dort Mutterschaft leben. Und jetzt haben wir hier das Glück, dass ihr eben auch im Ausland lebt und das ihr auch bewusst so entschieden habt. Und vielleicht magst du, weil das auch immer mal wieder unser Thema ist, wenn es okay ist, nochmal erzählen, wenn das so knapp geht, was es für euch vielleicht ein bisschen einfacher macht, euer Kind dort zu erziehen oder euer Familienleben dort zu leben.
Also es ist einerseits tatsächlich die Temperatur, weil wir uns nicht ständig an- und ausziehen müssen. So. Und da wir sind die ganze Zeit in der Natur. Unser Haus ist zum großen Teil komplett offen. Das macht auch wieder Thema Regulation eigentlich. War uns damals nicht so klar, aber ist ein Faktor. Es ist, für mich macht es einen großen Unterschied, dass es eine andere Erwartungshaltung uns gegenüber gibt. Wir sind halt sowieso irgendwie, die komischen Deutschen, weiß man auch nicht so genau. Und das macht irgendwie frei. Das, wir sind schon, hatten in Deutschland oft das Gefühl, es ist gar nicht so leicht, es war gar nicht so leicht, mit einem relativ willensstarken Kind, so sehr bedürfnisorientiert, gerade so Autonomiephase oder davor auch noch. Das war ein großer Teil der Anstrengung war auch die Begegnung mit anderen Menschen und die Bewertung und die Kritik. Und das ist was hier zum großen Teil wegfällt, weil die Leute haben quasi gar keinen Erwartungsrahmen für uns.
Das liegt aber jetzt an eurem Status als, wie sagt man, Expats, oder? Also dass ihr ja auch, also oder ist die Erwartungshaltung generell auch jetzt in der Bevölkerung so, dass nicht so auf die anderen Familien geguckt wird und da nicht so bewertet wird? Oder meinst du, das liegt an eurer Rolle, wenn man das auseinander dividieren kann?
Das liegt an unserer Rolle. In der Thai-Kultur gibt es sehr, sehr klare und strenge Erwartungen an andere Leute und andere Familien. Und es ist ja überhaupt eine Kultur, die sehr, sehr eng zusammen funktioniert, auch familiär ganz eng zusammen. Aber für uns als Expats, wir sind halt irgendwie ein Stück weit außen vor und das finde ich gerade fürs Beeltern irgendwie ganz angenehm manchmal.
Ja, ich fürs Beeltern. Fürs Beeltern. Verwendest, ist das Verb, das du statt erziehen verwendest?
Also manchmal.
Oder habe ich es nur gerade falsch verstanden?
Nein, das habe ich gerade benutzt. Ja, es ist jetzt gar nicht was ich generell, also nicht aus politischen oder moralischen Gründen benutze, aber ja. Aber ja, stimmt. Also wir, Erziehung, ich habe ein Problem mit dem Begriff Erziehung. Von daher.
Ja, deswegen habe ich tatsächlich nachgefragt. Ja, weil ich, also man hört es nicht so, dass es so, also so verwendet wird. Oder ich habe es noch nicht so gehört. Aber ich habe mir sofort gedacht, okay, als Alternative zu erziehen, weil der Erziehungsbegriff geht ja nicht so gut mit Bedürfnis- und Regulationsorientierung und Beziehungsorientierung einher.
Okay. Ja, stimmt. Ja, vielleicht, ich glaube, ich habe das nie bewusst so entschieden, aber ich glaube, ich nutze das so.
Cool. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Ja, mal drüber nachdenken. Aber Katharina, kann man das? Ist das ein richtiges Verb? Sag als Lektorin, bitte.
Ah ja, was ist richtig und was ist falsch? Also logisch jetzt nicht. Aber wir können ja dafür sorgen, dass es da steht. Nee, also das kann man schon benutzen. Wortneubildungen sind erlaubt. Genau, aber ich finde das, also von der Wortbildung ist es auf jeden Fall ein richtig gebildetes Wort, würde ich sagen. Josi, wenn du das, meine Sprachwissenschaftskenntnisse sind. Nee, das können wir so stehen lassen.
Cool. Okay, cool. Ja klar. Cool. Das war jetzt wirklich ein schöner Austausch. Wir haben ein paar interessante Gedanken mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Austausch dann unter dem Instagram-Post, wenn wir ihn veröffentlichen. Dann können wir schauen, was da noch so für Gedanken zu diesem Fokus des Beelterns dazukommen. Genau, und dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also es sieht bei dir sehr gemütlich aus. Also ihr seht das leider nicht, die uns zuhören, aber so im Hintergrund, ich glaube, du sitzt auf einer Terrasse oder so.
Ja, genau. Ja, also in meinem Wohnzimmer.
Die warmen. Bei uns hat es -6 Grad in Tirol und sie trägt ein Trägerleibele. Also ein Top. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, aus Thailand mit uns zu sprechen und uns deinen Ansatz zu erklären. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe.
Dankeschön.
Ja, danke auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Wer mehr darüber erfahren möchte, findet die Josie und den Olaf, oder? Dein Mann?
Ja.
Dann auf Backpack Baby auf Instagram. Und genau, wer uns weiterhören möchte, findet uns auch auf Instagram, mamafürsorge.podcast, auf der Website oder überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple und so weiter. Folgt uns dort gerne. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.